HRM Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Event für Talent Acquisition und Employer Branding, immer live in München und im Herbst als Online-Konferenz. Das ganze Programm der Talent Pro und aller Brands vor Ort findet ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Und in unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Henna Knabenreich zu Karriereseiten-Hacks. Was sind UX-Interaktionskosten oder Klicks vermeiden? Ihr kennt Henna vielleicht schon von einer unserer älteren Podcast-Folgen. Aber wenn nicht, stelle ich ihn euch gerne kurz vor. Ich kenne Henna schon sehr lange und schätze ihn. Wir haben mal gemeinsam in Köln die HR-Night veranstaltet. Das waren rauschende HR-Community-Feste. Ja, es war eine echt immer nette Abende. Und mit der Knabenreich Consult GmbH berät er Unternehmen bei der Optimierung der Candidate Journey und Optimierung der Karriereseiten. Henna ist Autor einiger HR-Fachbücher und ich würde sagen, irgendwie sowas wie ein HR-Buchthemen-Trüffelschwein, weil die meisten Bücher, zu denen er Themen schreibt, sind in gewisser Weise einzigartig, weil weltweit irgendwie, ja, schreibt da sonst keiner drüber. Unter anderem das einzige Buch über Google for Jobs, was sogar ins Englische übersetzt wurde, oder mit Karriere-Webseiten mit Wow-Effekt, jetzt in der zweiten Auflage, das einzige Buch über Karriere-Webseiten, was man so um den Globus findet. Also herzlich willkommen, Henna, ich freue mich, dass du bei uns bist.
Danke, Alexander, für das freundliche Intro, dieses HR-Buchthemen-Trüffelschwein. Das hört sich fast so an, ein bisschen wie so eine Zusammenfassung von Susi damals beim Herzblatt.
Ja, du. Ich arbeite an meiner Zweitkarriere, ja, ja. Als Presenting Girl im Trash-TV, ja.
Ja, finde ich gut. Warum nicht? Brauchen wir ein zweites Standbein, das ja.
Ja, du, UX-Interaktionskosten, Karrierewebseiten. Was bedeutet das denn?
Ich hole mal ein bisschen aus, erstmal ganz kurz, ja, also wie du ja schon richtig erwähnt hast, habe ich ja jetzt die Neuauflagen meines Buchs rausgebracht, veröffentlicht und dieses Buch ist so mehr als doppelt so stark wie das erste, also das erste hat 197 Seiten, das neue hat 462 Seiten und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren tatsächlich mit dem Thema Karriereseiten. Das hat mich irgendwie irgendwann mal geflasht und lässt mich irgendwie nicht mehr los. Und ich gehe da halt immer sehr ins Detail und eine Karriereseite ist ja einfach nur eine Webseite, ne? Und eine Webseite unterliegt ja halt in der Regel immer gewissen Webkonventionen. Und es gibt halt einen Papst, ja, so ein UX-Guru, Jakob Nielsen, gibt's auch schon seit vielen Jahren treibt er sein Unwesen und er hat den Begriff der Interaktionskosten geprägt. Und immer wenn ich mit irgendwas, also wenn ich was Spannendes entdecke, dann versuche ich tatsächlich auch immer irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zu Recruiting, zu Personalmarketing, Employer Branding, was auch immer. Und bei diesen Interaktionskosten handelt es sich im Grunde genommen um den Aufwand, den ein Nutzer einer Webseite betreiben muss, um zu den Inhalten zu gelangen. Ne? Also er muss ja erstmal kognitiv überhaupt erfassen, worum geht's dann da? Ja, das ist der eine Teil der Interaktionskosten. Der andere Teil ist halt eben das Physische. Also ich muss ja draufklicken, um zu erfahren, was verbirgt sich dahinter. Ne? Also wenn die Seite gut gestaltet ist, dann sehe ich sofort, worum es da geht. Ne? Also wenn da ein Jobs-Button ist, dann erwarte ich da, also dann kann man da in der Regel die Jobs erwarten. Ja, da ist der kognitive Aufwand überschaubar. Aber häufig sind so Buttons ja auch irgendwie so ein bisschen unschlüssig oder unklar formuliert. Das heißt, ich muss erstmal nachdenken, wenn ich bereit bin, das zu tun. Und dann muss ich auch nochmal draufklicken, um zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Und im Zweifelsfall ist das dann nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Und ja, so erhöhen sich dann die Interaktionskosten. Also wie gesagt, jede Interaktion verursacht sogenannte Kosten. Das sind keine echten Kosten, aber damit wird quasi der Aufwand, der physische und kognitive oder mentale Aufwand des Nutzers.
Ich würde das schon als echte Kosten bezeichnen. Also ja. Gehen wir mal davon aus, ich brauche 100 passende Bewerber, um eine schwierige Position zu besetzen. Und ich schaffe es jetzt mit einem Budget von X, leicht zu rechnen, sagen wir mal mit 10.000 Euro Budget, als Rechenbeispiel 100 dieser Bewerber auf meine Karriereseite zu bekommen. Und wenn ich davon die Hälfte verliere, weil die wieder abspringen, weil sie die Jobs nicht finden, weil sie den Bewerben-Button nicht finden, dann kann ich doch ziemlich genau sagen, hat mich die, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, meine trashige Karriere-Webseite, meine liederliche, wahrscheinlich 5.000 Euro gekostet, weil ich muss, habe die Hälfte meiner Investition, die ich ausgegeben habe, um die richtigen Leute auf die Seite zu bekommen, verspielt, oder?
Ja, im Wesentlichen ist das richtig. Wahrscheinlich muss man die Formel ein bisschen verfeinern, aber tatsächlich, das habe ich halt auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir haben diese Interaktionskosten, aber die kann ich eigentlich auch ins Verhältnis setzen zu Cost of Vacancy, Kennzahl, die wenigsten Personaler kennen, wie er das letzte Recruiting-Benchmark gezeigt hat.
Dann werden die Kosten noch höher, wenn ich das zu Cost of Vacancy. Das war jetzt, also ja. Da habe ich natürlich nochmal einen Hebel.
Ja. Genau, richtig. Aber ja, es ist in der Tat so. Also, weil, wie gesagt, die Gefahr oder das Risiko von Bewerbungsabbrüchen steigt ja, wenn ich nicht die Informationen finde, die ich suche oder wenn der Weg dahin so schwierig ist. Und klar, dadurch steigen natürlich auch die Kosten in der Besetzung.
Lass uns mal, bevor wir tiefer in die Was sollte ich unbedingt tun oder vermeiden, um sozusagen diese Interaktionskosten oder unnötige Klicks zu vermeiden oder überhaupt ganz zu vermeiden, dass sich jemand bei mir bewirbt aufgrund der Karriereseite, vielleicht nochmal ein kleines Plädoyer für die Karriereseite schlechthin halten. Weil ich stelle immer wieder fest, dass das eigentlich was ist eine schöne Metapher, ja? Ein total unterschätzter Rohdiamant ist, um es mal so positiv zu sagen. Und ich immer wieder feststelle, dass es Firmen gibt, die überhaupt keine der Karriere-Webseite gefühlt überhaupt keine Bedeutung zumessen. Und damit das Feld auch sozusagen der, ich sag mal, auch Bewerberhoheit für das eigene Unternehmen damit eigentlich freiwillig auch an Indeed, Stepstone und Co. Gleich abgeben.
Absolut richtig. Also es ist ja tatsächlich so, eigentlich will ich seit Jahren schon ein ganz anderes Buch schreiben und dann habe ich mir gedacht, ich mache es mir einfach, ich mache mal schnell eine Neuauflage von dem Karriereseitenbuch und dann nehme ich den Flow mit und schreibe das andere Buch. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren. Erstmal habe ich mir angeguckt, die Unternehmen, die ich da in meinem ersten Buch drin hatte und habe dann festgestellt, gut, nach 5 Jahren kann man das erwarten, dass sie mittlerweile eine andere Karriereseite haben. Aber was mir besonders aufgefallen ist, die haben sich alle verschlechtert. Und
das ist nicht wahr.
Doch.
Und das, obwohl du sie öffentlich gedemütigt hast, indem du sie in dein Buch aufgenommen hast.
Nee, das waren ja die Positivbeispiele.
Ah, okay.
Alexander, es waren ja auch Positivbeispiele in dem Buch.
Und da kann man sich auf dem Ruhm, den du ihnen zur Ehre gereicht hast, natürlich auch schon mal ausruhen, ja?
Ja. Und also wie gesagt, ne, also das hat sich alles verschlimmbessert. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein und habe halt angefangen zu recherchieren nach guten Beispielen. Und dann ist es mir halt wie Schuppen aus den Haaren gefallen, wie Otto das damals sagte. Wer kennt Otto noch? Der aus Niesel, ne? Dass Unternehmen wirklich nicht verstanden haben, wie wichtig die Karriereseite ist. Weil wenn sie das verstanden hätten, dann würden sie nicht sowas auch die Bewerber loslassen, ne? So undurchdachte Navigationsstrukturen, Verlinkung aufs ATS, Portal, Einbinden der Jobs per iFrame, vollkommen irrelevante Inhalte, eine Zielgruppenansprache nach Einstiegslevel, die überhaupt nicht zielführend ist und solche Geschichten. Und ja, Alexander, ich stimme dir dazu. Also das ist unglaublich. Oder auch das Thema Google for Jobs, nämlich, ich meine, wir schreiben das Jahr 2019, also 5 Jahre nach, wir schreiben ja schon 2025, also 6 Jahre nach Einführung, genau, vor wenigen Tagen wurde Google for Jobs hier in Deutschland, also vor 6 Jahren, ne, also vor 6 Jahren, im Mai 2019 wurde Google for Jobs hier in Deutschland eingeführt. Und es gibt immer noch so viele Unternehmen, die es nicht nutzen. Und was das Krasse ist, auch noch ganz viele, oder zumindest einige ATS-Anbieter, deren Kunden auch keine Google for Jobs optimierten Stellen anzeigen.
Ja, die haben dann 6 Jahre auch nicht weiterentwickelt. Ist doch produktiv,
ja. Ja gut, dann, wenn man einen Blick auf diverse ATS-Portale wirft, dann scheint da nicht nur vor 6 Jahren die Zeit stehen geblieben zu sein, sondern schon vor 10, 15 Jahren.
Naja, eigentlich müsste dein nächstes Buch doch dann heißen Jobs for ChatGPT, oder?
keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt einer meiner letzten Blogartikel, oder ich glaube, es war sogar der letzte, da ging es ja um Conversational Search, also die tatsächlich diese kontextbezogene Suche, wie man sie ja tatsächlich auf ChatGPT verwendet und wie sie halt auch zunehmend tatsächlich Einzug hält in das normale Suchverhalten. Da gibt es tatsächlich diverse Studien zu. Und klar, ist wichtig, auch Karriereseitentexte beispielsweise und Stellenanzeigentexte entsprechend dafür zu optimieren. Und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich, weiß ich nicht, ob es kommt, aber momentan ist es ja schon so, dass die Google Suchergebnisse tatsächlich erstmal von so einem KI-generierten Ergebnis dominiert werden und du kannst da halt eben auch nach Jobs suchen oder nach Inhalten im Kontext von Stellenanzeigen. Und für mich ist es eigentlich nur, wäre es nur eine logische Konsequenz, wenn dann nicht mehr auf Steps und Co. verlinkt wird, was momentan noch der Fall ist. Sondern dass dann halt irgendwie so eine Kombination aus diesen KI-generierten Suchergebnissen mit den Google for Jobs Stellenanzeigen da immer mal angezeigt wird. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Man weiß bei Google ja nie, was da so kommt. Und man weiß auch nicht, was nach Europa kommt, weil wir haben ja hier noch eine fast andere Reglementierung durch DSGVO und die EU-Act und Digital Act oder was, wie sie auch alle heißen, ja, also, aber es bleibt spannend, definitiv, und es ist jetzt schon so, dass wenn du halt nur so Karrierenseitentexten nach einem bestimmten Schema gestaltest, ja, ist deine, die Chance, dass du sowohl über Google, also diese AI-Overview, also diese KI-generierten Suchergebnisse, als auch über ChatGPT gefunden wirst, ne, weil es gibt ja durchaus Nutzer, die nutzen ChatGPT und Co. ja schon dazu, um zu sagen, hey, ich bin, was weiß ich, Projektmanager und habe die und die Skills. Welche Jobs würdest du mir denn empfehlen in Hamburg oder so, ne? Und dann kriegst du die entsprechenden Ergebnisse.
Ja, es gibt ja auch Überlegungen, dass vielleicht in dem Kontext Google versus ChatGPT gerade bei der Suche nach Lösungen oder Webseiten, was ja im Prinzip eine Jobanzeige oder eine Jobsuche auch ist, vielleicht Google auch wichtiger bleibt als in anderen Themen. Ja, also wenn ich jetzt, seitdem es ChatGPT gibt, haben meine Pflanzen im Garten ein deutlich besseres Leben, zumindest eine deutlich bessere Pflege von mir. Weil es mir immer eine Freude bereitet, ChatGPT zu fragen, wie die denn gerne behandelt werden möchte, diese Pflanze. Mhm. Und das ist auf einmal schon viel besser als vorher. Ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt danach suche, wo ich die passende Rose kaufe, würde ich das bei ChatGPT nie eingeben, sondern würde weiter zu Google gehen. Und das eigentlich übertragen ja auch auf die Jobsuche, kann ich mir schon vorstellen, dass Google da wichtiger bleibt bei solchen Themen.
Ja, ja, das bleibt definitiv spannend. Also es gibt jetzt schon auch Trends, dass du halt oder dass Nutzer halt über ChatGPT das beispielsweise auch für Online, also für E-Commerce-Zwecke nutzen. Und insofern, man darf gespannt bleiben. Ich meine, klar, ChatGPT nimmt rasant, also die Nutzung nimmt rasant zu, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, der Anteil Web-Traffic, der auf Webseiten landet, der über ChatGPT und Co. kommt und über Google, dann ist Google immer noch, also wirklich dominierender Platz hier.
Ja, kommen wir mal zu den Karriereseiten-Hacks, die du uns mitgebracht hast. Was muss ich tun?
Was musst du tun? Naja, also das klingt jetzt total profan, ne? Also ich meine, das fängt ja, also wenn wir jetzt über das Thema Interaktionskosten sprechen, das klingt profan und das ist es eigentlich auch, aber das Erste, was du tun musst, ist für Aufmerksamkeit sorgen. Erstmal für die Aufmerksamkeit für deine Karriereseite. Ich weiß, da wiederhole ich mich jetzt zum 12.000. Mal, aber der Karrierebutton gehört in die Hauptnavigation, weil nur da wird er halt auch von den Leuten gesehen, die nicht gezielt auf Jobsuche sind. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, der häufig hinten runterfällt. Das sind ja nicht nur die Aktiv-Jobsuchenden, die meine Karriereseite besuchen, sondern vor allen Dingen oder auch gerade die als Zielgruppe kann ich ja erschließen, die kommen auf meine normale Unternehmenswebseite, auf meinen Online-Shop, was auch immer. Die sind latent wechselwillig, wir haben eine sehr hohe Wechselbereitschaft in Deutschland. Und wenn ich denen halt das Angebot mache, hier setze ich mal mit meiner Karriereseite auseinander, dann wird das halt gerne angenommen. So, ne? Das kriege ich aber nur hin, wenn ich das dann eben entsprechend bewerbe auf meiner Unternehmenswebseite mit einem Karriere- oder Jobs- und Karriere-Button.
Also in der Hauptnavigation oben und nicht irgendwo im Footer unten und einen Platz über Impressum.
Richtig, genau. In der Hauptnavigation oben, im sogenannten Above-the-Fold-Bereich, also alles, was du quasi siehst, wenn du eine Webseite aufrufst. Ne? Also das alles, was du da...
Oder ja, mobile im sogenannten Hamburger.
Ja, auch selbst da könntest du, aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt auf der Karriereseite gelandet. Dann machen wir jetzt erstmal weiter und dann mache ich es halt eben so, also der wichtigste Punkt auf so einer Karriereseite, das sind die Jobs. Ne? Also gerade für die Leute, die eben passiv suchen, gibt es ja eigentlich nicht den Begriff. Aber das sind die Wechselwilligen, die kommen aus Neugierde, kommen die auf die Karriereseite, denken sich, ah, guck ich mal, was da so geht, was interessiert die Leute. Natürlich die Jobs. Also muss ich den Zugang zu den Jobs möglichst prominent sichtbar machen. Das heißt auch die Dinger, der Link, der Menüpunkt gehört in die Hauptnavigation. Auch der sollte natürlich above the fold platziert sein und nicht, wie das bei vielen Karriereseiten der Fall ist, irgendwo mitten auf der Seite. Ja, weil Stellenangebote sind ja nicht so wichtig. Ich möchte mich ja erstmal so ein bisschen als Arbeitgeber vorstellen und sagen, wie toll ich bin und überhaupt. Und irgendwo kommen dann auch mal die Stellenangebote.
Das ist, wenn die Karriereseite vom Employer Brand dominiert wird versus vom Recruiting, oder?
Oh, das ist ja nochmal ein ganz besonderes Thema. Employer Branding versus Recruiting. Der herrscht leider in vielen Unternehmen, mache ich die Erfahrung, unglaubliches Silo-Denken. Und da macht jeder irgendwie seinen eigenen Stiefel, anstatt dass man sich da zusammentut und Synergien bündelt. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Also je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ne, ist das Unterschied, ob es jetzt daran liegt, dass der Button dann da so weit unten ist. Weiß ich nicht. Es gibt ja viele, die denken oder die verfolgen so die These, ja, man will ja erstmal hier so ein bisschen Futter liefern, so ein bisschen Storytelling und so und sich interessant machen, bevor man auf die Stellenangebote aufmerksam macht. Aber das ist natürlich Bullshit irgendwie, weil kann man machen, sollte man aber nicht ausschließlich, weil es gibt ja auch nicht den einen User, sondern es gibt halt eben ganz unterschiedliche User und alle User oder ne, die unterschiedlichen User-Typen interagieren ganz unterschiedlich mit der Karriereseite. Deswegen sollte man halt eben möglichst viele Wege tatsächlich anbieten.
Gerade die Jobs nach oben und prominent.
Genau, richtig. Und gerade bei größeren Unternehmen, also die wirklich eine größere Anzahl an Jobs ausgeschrieben haben, ist meine Empfehlung halt tatsächlich auch immer direkt auf der ersten Seite eine Suche tatsächlich zu implementieren, wo ich dann halt als User direkt suchen kann und hoffentlich dann nicht nur nach Stellenangeboten, also nach dem Stellentitel filtern kann. oder suchen kann, weil die wenigsten User wissen ja, wie die Stelle ausgeschrieben ist, sondern das ist eine Volltextsuche, die halt über die Inhalte der Stellenanzeige geht. Aber ich wollte nochmal auf den Hamburger zu sprechen kommen. Also der Hamburger gehört natürlich, also Hamburger Menü für alle, die es nicht wissen, das sind diese drei Striche übereinander, die symbolisieren quasi einen Burger. Brötchenhälfte oben, Patty und Brötchenhälfte unten. Das ist ein Ding, das ist ein Menü, das ist gedacht für ja wenig Fläche. Und da verstecke ich dann halt Informationen, nämlich das Menü. Das gehört aber wirklich nur in die Smartphone-Ansicht. Das hat mit einer Desktop-Variante überhaupt nichts zu suchen. Weil da bedeutet das halt eben wieder erhöhte Interaktionskosten. Um überhaupt zu erfahren, was ich auf der Webseite machen kann, muss ich erstmal auf diesen blöden Burger klicken. Und dann öffnet sich mir halt irgendwie eine Navigation, das ist ein Klick zu viel. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die mobile Navigation anschaut und davon ausgeht, nehmen wir mal an, das ist eine Karriere-Microsite, in den meisten Fällen ist das die bessere Lösung, als eine Karriere-Seite in einen Unternehmensauftritt zu integrieren, dann ist es sinnvoll, den Jobs-Button auch sichtbar zu gestalten und nicht irgendwie, keine Ahnung, großflächig, das sieht man halt häufig, das ist großflächig das Logo in der Mitte oder so, ne? Und dann hast du irgendwo noch diesen Menü-Button, den hast du teilweise dann halt auch, was auch nicht unbedingt dem mentalen Modell des Nutzers entspricht, unten, ne, also am unteren Bildschirmrand. Und du kannst halt wunderbar, gerade in der mobilen Ansicht, auch hervorragend einen Jobs-Button unterbringen. Das heißt, du hast also links das Logo, nochmal zur Erklärung, in westlichen Ländern lesen wir von links nach rechts, also Logo gehört eigentlich immer nach links, auch wenn es natürlich Menschen gibt, die möchten sich austoben und denken sich, ich mache das mal nach rechts oder in die Mitte oder was auch immer. Logo links, Jobs-Button in die Mitte und rechts das Burger-Menü. Ne? Also das wäre dann halt für die mobile Ansicht so ein Ansatz.
Du hast jetzt gesagt, Karriere-Seite idealerweise als Microsite und nicht in die Unternehmensseite integriert. Natürlich in der Unternehmensseite haben wir gelernt, gerade oben in der Hauptnavi den Button Karriere oder Jobs. Mhm. Und was meinst du damit Microsite? Im Prinzip, dass dann, wenn du da draufklickst, eine neue Webseite sich sozusagen öffnet als Pop-up. Und dass dann, hast du aber dann nicht das Problem, dass du schon auf der Pop-up-Ebene die ersten verlierst?
Nee, also die öffnet natürlich nie als Pop-up, sondern entweder im gleichen Tab oder in einem neuen Tab. Und da hast du, also in der Regel ist es ja so, also wenn so eine Karriereseite in den Unternehmensauftritt integriert wird, dann heißt es ja mal friss oder stirb. Das heißt, du musst in das bestehende CMS rein und ein Managementsystem, du musst in die bestehende Navigation mit rein und du musst die bestehende Funktionalität nutzen. Und das bestehende Layout. Und bei einer Karriere-Microsite und nicht nur das bestehende Layout, sondern halt auch viele Funktionen. Also du hast ja im E-Commerce, sieht man das sehr häufig, ne? Dann bist du irgendwie, keine Ahnung, auf der Bräuninger-Webseite, klickst auf Karriere und hast dann trotzdem noch den Newsletter, für den du dich anmelden kannst, ne? 10 € für den nächsten, für was auch immer, für die nächste Bewerbung oder was? Nee, natürlich für den nächsten Kauf, ne? Also, oder für die Anmeldung beim Newsletter. Das ist Bullshit oder auch so verschiedene Icons, keine Ahnung, bei was weiß ich, Energieversorgern hast du dann irgendwie so Störungsmeldungen und was auch immer für Buttons und die sind dann halt auch auf der Karriereseite und das ist halt immer sehr blöd und normalerweise ist so eine Unternehmenswebseite immer total überladen mit Inhalten und Navigationspunkten und Menüpunkten, die den User, der sich eigentlich bewerben soll, ablenken. Und wenn du so eine Karriere-Microsite hast, dann kannst du da wirklich die so aufbauen, dass der User da im Fokus steht, eine Bewerbung abzuliefern. Also wirklich für eine optimierte oder Conversion optimiert, die aufzubauen. Da gibt es keine störenden Inhalte, da gibt es keine störenden Pop-ups, da gibt es keine störenden blinkenden, was auch immer. Sondern der Nutzer kriegt halt Informationen, die ermöglichen, ist das der passende Arbeitgeber für mich, der passende Job für mich oder eben nicht, Stichwort Selbstselektion, wo er möglichst schnell und gezielt zu den Jobs kommt, sich die Stellenanzeigen anschauen kann und dann halt auch zack, sich direkt bewerben kann. Genau.
Okay, jetzt habe ich das sozusagen als Microsite umgesetzt. Mhm. Was sind dann die nächsten Punkte, an die ich denken muss?
Naja, also die nächsten Punkte, wenn wir jetzt wieder uns das Thema Interaktionskosten angucken, schaue ich mir die Navigation an. Und hier finden wir halt häufig auf Karriereseiten so dieses Schema F-Ding nach Einstiegslevel. Da kannst du dann halt eben, keine Ahnung, hast du so ein Navigationspunkt Schüler, ja, Studenten, Absolventen, Berufserfahrene. Das ist natürlich in den meisten Fällen Bullshit. Warum ist das Bullshit? Weil zum Beispiel jemand, der eine Ausbildung sucht, sucht nicht nach Schülern, sondern der sucht nach Ausbildung, ne, oder duales Studium. Also, und hinzu kommt, Menschen, die eine Ausbildung suchen, sind in sehr, sehr seltenen Fällen tatsächlich noch Schüler, sondern die sind halt eben ganz häufig, das sind zunehmend Studienabbrecher tatsächlich. Aber das sind halt auch Menschen, die haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht oder ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, haben ein Auslandsjahr gemacht, machen vielleicht auch eine zweite Ausbildung oder so. Also das Durchschnittsalter von Ausbildungsplatzsuchenden liegt irgendwie so um die 20. Ne? Also deswegen ist Schüler unter anderem deswegen keine ideale Menüpunktbezeichnung und halt auch sowas wie Berufseinsteiger, Berufserfahrener ist in den meisten Fällen auch nicht zielführend, weil sich
das Wording im Prinzip so drauf abstimmen, dass man auch gefunden wird mit dem, was man sozusagen ansprechen möchte.
Genau, also unser Ziel ist es ja eigentlich, unsere Zielgruppe, also die passende Zielgruppe zu erreichen und je einfacher ich der Zielgruppe das mache, diese Informationen zu finden, umso besser ist es natürlich, weil wenn ich halt, ne, Beispiel Berufserfahrene, ich klicke drauf und dann habe ich so eine Seite, da steht da erstmal Willkommen Berufserfahrene, ja, was ja schon totaler Bullshit ist und dann hast du irgendwie so einen Blatt-Text auf der Seite, wo eigentlich nichts drin steht, da steht Hauptsache, also das ist halt einfach so ein bisschen Füllsel, damit da irgendwas auf der Webseite steht und dann wirst du trotzdem einfach auf die Jobs aufmerksam gemacht, ne? Mehr passiert da nicht. Und da ist es ja wesentlich sinnvoller, direkt bestimmte, wie auch immer man das dann macht, Arbeitswelten, Jobkategorien, Arbeitsbereiche, Rollen, Funktionen etc. zu adressieren. Ne? Also suche ich halt als Entwickler, suche ich da nach Berufserfahrene oder suche ich da halt beispielsweise nach Einstieg in der IT oder sowas, ja?
Oder also sogar wir waren direkt. Azubi-Recruiting jahrelang sehr erfolgreich. Wir waren nämlich top platziert bei Google mit dem Thema Studienabbrecher willkommen.
Ja, sehr gut.
Und da hatten uns irgendwie so ein, zwei, ja, so Frauenzeitschriften verlinkt. Das war irgendwie ganz witzig, weil das sonst keiner auf der Agenda hatte früher. Ja. Mhm. Und da sind echt ein Großteil unserer Azubis rübergekommen.
Ja, klar. Also das ist ja, also ich meine, so eine Navigation hat natürlich, also nicht nur die Navigation, aber im Kontext mit den Inhalten, die dort dann hoffentlich zu finden sind, das spielt ja auch alles rein in das Thema SEO, ne? Suchmaschinenoptimierung. Nur wegen Google for Jobs heißt das ja nicht, dass man seine Karriere hat, die Suchmaschine optimieren sollte weiterhin, ne? Weil du kannst da ja auch nochmal Traffic generieren, wenn du es gut machst.
Auf jeden Fall, ne? Okay, also Wording muss dem Bewerber, der Bewerberin schmecken. Mhm.
Genau, okay. Wenn du dann die User auf der entsprechenden Seite hast, also nehmen wir jetzt mal an, wir haben so eine Seite, keine Ahnung, für IT-Fachkräfte oder für Softwareentwickler, dann ist die natürlich so gestaltet, dass ich da Informationen finde, die relevant sind. Ne? Also nicht wieder hier irgendwie Bullshit-Bingo, sondern wirklich, was mache ich denn da in dem Unternehmen als Softwareentwickler oder was auch immer? Welchen Beitrag kann ich denn als Mitarbeiter für dieses Unternehmen leisten, seine Vision, was auch immer, zu verwirklichen? Ne? Also ich will ja nicht nur einen Job machen, sondern ich will ja was Sinnvolles machen. Aber also Stichwort Arbeit mit Sinn, wobei dieses Arbeit mit Sinn halt für jeden Menschen auch individuell ausgeprägt ist. Dann macht es ja Sinn, zum Beispiel darzustellen, wie sieht so ein, also was für Projekte kommen möglicherweise auf mich zu, mit welchen Kollegen arbeite ich da zusammen, ne? Stichwort Testimonials, welche Perspektiven habe ich da im Unternehmen und so weiter und so fort. Also wirklich relevante Inhalte, die dazu geeignet sind, eine Selbstselektion vorzunehmen. Das heißt, ich möchte ja das unterstelle ich zumindest den meisten Unternehmen, ich möchte ja nicht irgendwelche Bewerber haben, sondern ich möchte passende Bewerber haben. Und nur wenn ich entsprechende Informationen bereitstelle, die es Interessenten ermöglichen abzugleichen, passe ich dahin oder passe ich nicht, können ja sicherstellen, dass ich die passenden bewerbe oder eben die unpassenden nicht. Mhm. Und dann ist es halt eben nochmal ganz wichtig, wenn ich so eine Seite habe, das auch direkt oder dort direkt die passenden Jobs einzubinden und den User gar nicht nochmal extra auf ein externes Portal schicken zu müssen, weil je klarer der Funnel ist, also je schneller ich direkt zu den Informationen komme, desto größer ist ja die Chance auf einen Abschluss, auf eine Bewerbung. Ne?
Wäre deine Empfehlung auf der Karriereseite, dass, ich sag mal, analog einer E-Commerce-Seite oder einer Seite, wo du mal Dienstleistungen verkaufst zum Beispiel, da würdest du, oder wenn wir Tickets für unsere HR-Events verkaufen, dann haben wir immer eine Reihe von Argumenten im Idealfall zu einem Thema. Und danach gibt's dann so jetzt hier buchen. Ja, das wäre dann sozusagen ja hier bewerben, ja, hier Ticket kaufen oder hier Bewerbung, One-Click-Bewerbung, und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, also dein sozusagen Call to Action. Ja? Mhm. Und wenn er dann weiter scrollt oder wenn sie weiter scrollt, dann gibt es weitere Argumente, ja, oder vielleicht jetzt in unserem Karriereseitenfall noch vielleicht ein Video zum Thema oder Job-Podcast-Aufzeichnung oder ein Interview mit einem Bereichsleiter aus dem Bereich oder einem Auszubildenden, der für anderen Auszubildenden erklärt, was es denn hier so gibt, und immer dann danach wieder, sozusagen, wenn ich weiter scrolle, jetzt hier bewerben. Ja? Wäre das so ein Aufbau, den du empfehlen würdest, so analog aus dem E-Commerce?
Ja, da darf man sich durchaus bedienen, ne? Ob ich es jetzt so machen würde, weiß ich nicht, aber also grundsätzlich ja, klar, an verschiedenen Stellen Call to Actions platzieren, ne? Weil also immer dann, wenn das was ist, wo ich sagen kann, jo, das passt für mich, warum soll ich dann den Weg zur Bewerbung erschweren? So, ne? Also das macht tatsächlich meiner Meinung nach durchaus Sinn. Ja. Mhm. Mein Wunsch ist es ja eigentlich immer, also wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht für einen Kunden. Da war der Gedanke, also wir machen halt für jeden Ausbildungsberuf eine Detailseite, sondern dass ich halt wirklich weiß, was mache ich denn eigentlich als Fachinformatiker, als Mechatroniker, was auch immer, was kommt da auf mich zu, was muss ich mitbringen und so, ne? Und da gibt's halt tatsächlich an verschiedenen Stellen solche Call to Action. Und mein Gedanke war es eigentlich zu sagen, so, warum soll denn der User, wenn er darauf klickt, erst nochmal bei den Jobs gucken, selbst wenn die vorgefiltert sind, sich die Stellenanzeige aufrufen, die weniger informativ ist als diese Detailseite, von der ich gerade komme, klicke dann darauf, lande auf dem ATS des Grauens, wo ich dann diesen Bewerbungsprozess über mich ergehen lassen muss. Es wäre doch viel einfacher zu sagen, hier, klick auf den Button und dann hast du das Bewerbungsformular. Aber das wurde so nicht umgesetzt, weil es bedeutet Mehraufwand im Recruiting, und den nimmt man lieber in Kauf als Bewerbung. Das ist ein faszinierendes Phänomen, was ich immer wieder sehe.
Das heißt also, eigentlich wäre deine Empfehlung ja auch dann, wenn ich das weiter durchdenke, eigentlich plakativ mit der One-Click-Bewerbung sozusagen umzugehen, ja, und sich zu fragen, okay, was brauche ich denn von dem Bewerber, von der Bewerberin, und nicht erstmal alles abfragen in einem ATS und dann noch anschreiben, muss er jetzt auch noch parat haben und den Lebenslauf aktualisiert haben, sondern also dann habe ich ja einen Großteil der Spontanbewerbungen ja schon ausgeschlossen. Also die
richtig
passiven Suchenden werden dann sagen, okay, da muss ich nochmal zurückkommen in 4 Wochen.
Also das ist, also auch hier, ne, ist mal eine Frage der Zielgruppe, aber grundsätzlich klar. Also wenn du Bewerber vermeiden willst, dann machst du den Bewerbungsprozess so kompliziert wie nur irgend möglich. So Stichwort Anschreiben und Lebenslauf, wir müssen halt auch mal gucken, ne, der Großteil oder bei vielen vielen Positionen, bestimmten Berufen, da erfolgt der der Aufruf tatsächlich zu, also zum überwiegenden Anteil über das Smartphone. Warum ist das so? Weil diese Menschen häufig gar kein stationäres Endgerät mehr besitzen. Also das Smartphone ist deren Rechner. So, und jetzt sagst du ja, lad mal dein Anschreiben hoch oder deinen Lebenslauf. Dann sage ich ja, wer von diesen Damen und Herren hat denn ein Anschreiben und Lebenslauf auf seinem Handy? Keiner. Wer von denen hat denn möglicherweise einen Cloud-Service, wo er sowas abgelegt hat? Auch die wenigsten. Ne? Also ich hatte hier tatsächlich den Fall Nachbar von mir. Ne? Der ist halt Produktionsmitarbeiter, ne? Und also der hat keinen stationären Rechner. Der hat nur ein Smartphone. Und dann sollst du dich da per Anschreiben und Lebenslauf bewerben. Das ist utopisch. Also ich muss gerade bei solchen Zielgruppen oder auch bei Engpass-Zielgruppen muss ich ja den Bewerbungsaufwand möglichst klein halten, um die Chance zu erhöhen, dass Bewerbungen reingehen. Und wenn ich vermeiden will, dass ich die Unpassenden bewerben, dann sorge ich halt eben dafür, dass ich entsprechende Informationen bereitstelle, die eben diese sogenannte Selbstselektion ermöglichen. Das schützt natürlich nicht davor, dass sich Menschen bewerben, die trotzdem nicht passen, weil wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nur erhöhe ich tatsächlich dadurch die Chance massiv auf passende Bewerbung und überhaupt auf Bewerbung. Und dieses, nennen wir es jetzt One-Click-Bewerbung, macht dort Sinn einzusetzen, wo es halt eben passt. Ne? Es, ja, Punkt.
So, wenn ich jetzt aus dem Performance-Marketing, also mir das angucke, also für Bewerbungen, nutzen ja auch viele im Prinzip nicht eine One-Click-Bewerbung, sondern so ein, zwei Fragen, ja, die du anklicken kannst, ja, um nochmal zu checken, okay, passt das jetzt? Also der Klassiker, wenn wir französischsprachig native Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, ist der Anteil derer, die kein Französisch sprechen, bei den Bewerbern trotzdem immer 50%, ja. Das kann man sagen, ist ja gut, vielleicht haben wir andere Jobs für die, die wollen wir unbedingt haben, aber auf der anderen Seite, an der Stelle hätten wir eigentlich lieber erstmal nochmal die Frage beantwortet, sprichst du denn Französisch wirklich, ja? Und wenn er dann Ja klickt, dann reicht uns eigentlich viel weniger.
Ja. Ja, also das macht auch Sinn, sowas zu implementieren. Auch wie gesagt, es kommt ja immer auf die Zielgruppe an, es kommt auf die Stelle an und so weiter. Und dann muss man eben gucken, was man da macht. Man sollte es halt nur nicht, meiner Meinung nach zumindest, nicht zu komplex machen, beziehungsweise kann ja sowas, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, in dem ersten Schritt durchaus Anschreiben, Lebenslauf etc. Ersetzen. Wenn so eine Bewerbung reinkommt, wo jemand gesagt hat, ja, ich bin hier französisch Crack, ne? Dann nimmt man den Telefonhörer in die Hand und schnackt einfach mal, ne? Oder macht einen Videocall. Und dann kann man immer noch weitersehen. Aber also was Unternehmen ja wirklich gerne machen, Hürden in den Weg legen, Stichwort Zwangsregistrierung, überkomplexe Formulare, die einen erschlagen, die keine Struktur haben und so weiter, da macht's halt, also meine Empfehlung ist halt immer, macht's einfach und macht's aber auch intuitiv nutzbar und macht's halt vor allen Dingen zielgruppenorientiert.
Gibt's zum Schluss noch was, wo du sagen würdest, das solltest du auf jeden Fall auch noch bedenken, damit du deine Interaktionskosten möglichst gering hältst?
Also grundsätzlich ist meine Meinung nach halt immer, also den ganz kandidatenzentrierten Ansatz zu wählen und sich selber mal in die Rolle eines Bewerbers zu versetzen und das Ganze durchzuspielen auf der einen Seite. Und das andere ist halt tatsächlich, was wir halt auch machen, in der Regel zumindest, sind halt tatsächlich User-Tests. Also wir entwickeln einen Prototyp und dann machen wir halt User-Tests mit verschiedenen Zielgruppenvertretern, um dann daraus zu lernen, funktioniert das so, wie wir uns das gedacht haben, oder müssen wir dann noch was anpassen oder weglassen oder was auch immer. Aber es gibt dieses wunderbare Motto von Steve Krug, dem Usability-Pionier, Experten, das Buch Don't Make Me Think. Und das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Also Ne? Also lass mich eine Webseite intuitiv erschließen können. Ne? Lass mich nicht Rätsel raten. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste. Und du siehst halt so viele Navigationen, die sich nicht intuitiv erschließen lassen. Was machen Unternehmen stattdessen? Die kaufen dann irgendwie so einen Chatbot ein, so der so auf Entscheidungsbäumen basiert, der dich eher in die Flucht schlägt, als dass er dir wirklich einen Nutzen bringt. Und diese Chatbots kaschieren dann maximal eine schlechte Navigation. Also am besten wirklich für eine gute, nutzerzentrierte Navigation sorgen. Das ist schon ziemlich viel wert.
Also Hausaufgaben in den Basics machen, bevor man dann noch ein bisschen Lametta über das Chaos streut.
Yes. So kann man es auf den Punkt bringen, ja.
Ja, Henna, herzlichen Dank, ja, für deine Insights zum Thema Karriere-Webseite.
Hab danke dir.
Selbst wieder einiges gelernt.
Und das wenn ihr, mich sehr.
Und wenn ihr die Hacks der heutigen Episode nochmal zusammengefasst haben möchtet als Checkliste oder den Podcast nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen. Dort findet ihr natürlich auch ein ausführlicheres Profil von Henna mit, was er sonst alles kann und macht und veröffentlicht hat. Und ich freue mich, wenn ich euch auf der Talent Pro wiedersehe. Den Henna könnt ihr da wahrscheinlich auch sehen, um nicht zu sagen ganz sicher. In diesem Jahr erster Tag der Talent Pro, 13.45 Uhr. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.